Heute wird die Botschaft, die ich halte, etwas ungewöhnlich sein. Sie wird viel von der Geschichte erzählen, aber wenig von dem Wortlaut der Bibel. Und doch hoffe ich, dass sie zu unserem Verständnis der Bibel einiges beitragen wird. Ich möchte mit einer Art Quiz beginnen. Das habt ihr bestimmt nicht gedacht, als ihr an diesem frostigen Tag zur Gemeinde gekommen seid, dass ihr dann wie die Schulbank drückt. Aber die Rede ist von einem Fest, bei dem man Geschenke verteilt. Aber die meisten Kinder sind schon gegangen. Also da hätten wir gleich eine Antwort bekommen. Es geschieht im Winter. Na, nicht so schnell, nicht so schnell. Okay, Heiligabend vermutet man. Es steht mit einigen Lichtern im Zusammenhang. Es kommt in der Bibel vor. Ich möchte nicht, dass es dir peinlich ist, aber vielleicht hast du eine Antwort. Ja, okay, du lässt es lieber. Okay, da werden in dem Zusammenhang in der Schrift Schafe erwähnt. Es ist ein jüdisches Fest. Aber nicht eins, das in 3. Mose 23 vorkommt. An der Stelle in 3. Mose werden 7 Feste des Herrn erwähnt. Es gibt die 3 Frühlingsfeste und die 4 Herbstfeste. Im Frühling gibt es Passa und dann die ungesäuerten Brote und das Fest der Erstlingsfrüchte. Im Herbst gibt es dann das Fest der Wochen, das Fest der Posaunen, den Tag der Versöhnung und das Fest der Laubhütten. Okay, wenn es in der Bibel vorkommt, ein jüdisches Fest ist und nicht zu diesen Festen gehört, dann könnte Purim gemeint sein. Habt ihr schon von dem Fest Purim gehört? Ja, hoffentlich schon. Das ist die Feier, die mit dem Buch Esther in Verbindung steht. Aber das Fest, das mit dem Überleben des Volkes zu tun hat, als es in der Antike Haman versucht hat, in Susa, das war Hauptstadt des Reiches Elam, im heutigen Iran, die Juden auszurotten. Das Fest findet ja auch im Frühling statt, im März. Also scheidet das aus, denn März ist nicht Winter. Zumindest nach dem 22. nicht. Okay, also, aber ein Winterfest in der Bibel? Im Alten Testament nicht. Im Neuen Testament wird es lediglich einmal erwähnt und da auch nur flüchtig. Das sehen wir gleich. Eigentlich wird in diesem Fest ein Ereignis gedacht, welches während der 400 Jahre zwischen den beiden Testamenten geschah. Lasst uns Johannes 10 aufschlagen. Johannes Kapitel 10. Und wir fangen in Vers 22 an. Johannes 10 ab Vers 22. Damit die Schrift nicht zu kurz kommt, obwohl wir schon einiges gesehen haben in dem Vorspann, möchte ich bis zum 33. Vers lesen. Aber wenn ihr euch nur auf 2 konzentrieren könnt, dann die ersten beiden, 22, 23. Nicht, weil sie die wichtigsten sind, aber weil das thematisch verbunden ist. Johannes 10, 22. Es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt. Und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. So viel zu diesem Fest. Da seid ihr wirklich reichlich geistlich gesegnet. Ja, ja, wunderbar. Hanukkah-Fest, sagt er, und hat auch recht. Genau. Vielleicht beherrschst du die hebräische Sprache und weißt, dass Hanukkah auch Einweihung heißt. Nein? Okay, Schulterzucken. Wir lesen weiter. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, Wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus? So sag es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Aha. Okay. Wie ich euch gesagt habe, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Also, das Fest, wie wir gerade gehört haben, an dieser Stelle heißt es Fest der Tempelweihung. Das wird aber für die Juden Chanukka genannt. Chanukka ist ein Lichter- und Freudenfest der Juden. Es erinnert an die Geschichte unter anderem an ein Lichtwunder. Mehr dazu gleich. Das soll sich vor mehr als 2000 Jahren bei der Einweihung des zweiten Tempels ereignet haben. Dazu sage ich auch etwas. Daher hat das Fest auch seinen Namen. Das hebräische Wort Chanukka bedeutet Einweihung. Der Klarheit willen soll man erwähnen, dass dies nicht zu der Einweihung des Tempels geschah, wie wir das in dem Buch Esra lesen. Ich gehe die Gefahr ein, dass ich etwas sage, was später in meinen Notizen wieder vorkommt. Aber ihr wisst, dass Gott angeordnet hat, dass die Juden eine Stiftshütte bauen. Und dann war er mitten unter seinem Volk. Später, als sie ins Land, gelobte Land, eingekommen waren, gab es die Stiftshütte noch bis nach der Regierung Davids. Und bei Salomo aber hat man, also während der Regierung Salomos, hat man den ersten Tempel gebaut zu Jerusalem. Und dieser Tempel war wirklich groß und beeindruckend, aber das Volk sündigte. Salomo, ich meine, natürlich sündigen alle Menschen, bis auf den Herrn Jesus, aber Salomo sündigte und das Reich sollte geteilt werden und das wurde ins Nord- und Südreich geteilt. Und beide Reiche sündigten schwer gegen den Herrn. Und 722 wurde das Nordreich von den Assyrern erobert und zerstreut. 586 wurde dann Jerusalem erobert von den Babyloniern. Und das Volk wurde verschleppt, das Großteil dieses Volkes, nach Babylon auf 70 Jahre hin. Dann bekamen sie die Gelegenheit, zurückzukehren in ihr Land. Und zwar Kyros, der Perser. Hier haben wir 1, 2, 3, mindestens 4, 5, 6, 7 Iraner, die ich auf der Schnelle gezählt habe. Ihr wisst von Koros, glaube ich, heißt er, aber diesem Kyros, Cyrus auf Englisch, hat erlaubt, dass wer wollte von den Juden nach Jerusalem zurückkehrt und dort die Stadt bzw. den Tempel wieder auferbaut oder wieder erbaut. Und das geschah, wie wir in Esra lesen, zuerst von Zerubbabel. Esra kam später und hat gepredigt, damit der Gottesdienst im neu gebauten Tempel, in dem zweiten Tempel, denn er war zerstört 586 und dann später, was würde das sein, Anfang der 500 Jahre vor Christus, wurde er wieder erbaut, zuerst der Grund und dann das Gebäude selbst. Und das zweite Mal wurde der Tempel eingeweiht. Das Volk freute sich, da waren gemischte Gefühle. Manche hochbetagten Menschen wussten von dem früheren Tempel und dass der Tempel wirklich sehr beeindruckend war. Und dieser zweite Tempel fiel ein bisschen bescheidener aus. Aber der Herr sagte durch den Propheten, sorgt euch nicht quasi, die Herrlichkeit des zweiten Tempels wird eine größere sein. Und der Herr Jesus Christus ist in diesem Tempel, der übrigens von Herodes weiter ausgebaut wurde und zu einem großen Bauten gemacht wurde. Aber der Herr Jesus Christus kam in den Tempel, in das Haus seines Vaters, das ein Gebetshaus sein sollte. Aber dieses Wunder, jetzt kehre ich zu dem Thema Hanukka zurück, das Wunder des Öls, verbunden mit den Lichtern, mit dem Menorah, das geschah nicht, als der Tempel eingeweiht wurde, zur Zeit Zerubbabels oder später bei Esra, sondern es gab eine weitere Einweihung. Und zwar hat es zwischendurch, und ich meine jetzt nicht zwischen den beiden Tempeln, sondern zwischen der Einweihung des zweiten Tempels und dem Erscheinen des Herrn Jesus Christus in diesem Tempel, hat es eine Entweihung gegeben. Der Tempel wurde entweiht. Und als er wieder gereinigt wurde, sollten die Lichter wieder angezündet werden. Und bei diesem Ereignis, nachdem der Tempel entweiht wurde und wieder gereinigt sein sollte und in Kraft genommen oder in Betrieb quasi genommen werden sollte, da soll dieses Wunder geschehen sein. Nun, ich stelle die Bibel nicht in Frage. Dieses Wunder kommt nicht in der Bibel vor. Ob es geschehen ist, das weiß ich nicht. Aber also ich würde kein Wunder, das in der Bibel vorkommt, in Frage stellen. Bei diesem Wunder sage ich, es ist nicht wichtig zu wissen, ob es wirklich geschehen ist. Es ist in der jüdischen Geschichte für uns enthalten. Die Juden haben ihr Talmud, ihr Kommentar und ihre Regeln, die sie haben. Und das heißt manchmal babylonischer Talmud, denn die Juden waren sehr häufig vertreten in Babylon und da haben sie viel geschrieben, haben über ihr Gesetz nachgedacht und geschrieben. Und diese Kommentare sind uns erhalten. Und da gibt es auch einiges, was nicht wirklich historisch korrekt ist. Nun, was hat das mit uns zu tun? Hoffentlich mehr, als wir vermuten. Denn wir wollen ja keine Botschaft haben, die keinen Bezug zu unserem Leben hat. Hierzulande wird Chanukka weniger erwähnt als, sagen wir, natürlich in Israel, aber auch in den USA, wo es mancherorts recht viele Juden gibt. Da wird zur Zeit von Weihnachten auch zum Chanukka beglückwünscht. Ach, auf jeden Fall. Und wenn es auch die Adventszeit ist und wenn man am vierten Advent in die Gemeinde kommt mit der Erwartung, etwas Weihnachtliches zu hören, will ich heute zu diesem Fest Chanukka einiges erklären, das nicht ohne Bezug zu Weihnachten ist. Und weil die Bezüge, könnte man denken, an einem Haar herbeigezogen sind, will ich sie gleich nennen und vielleicht verteidigen, aber auf jeden Fall in den Raum stellen. Die beiden Feste, Chanukka und Weihnachten, sind oft zur selben Zeit. Der jüdische Kalender ändert sich, ich meine, ändert sich nicht, aber im Vergleich zu unserem. Ihre Feste sind früher und später, so wie Oster zum Beispiel im Frühjahr sein kann oder später im Frühjahr. Und der Herr Jesus war während dieses Festes in Jerusalem. Und ich weiß, das ist vielleicht ein Argumentieren aus dem Schweigen, aber er hat sich nicht zu diesem Fest positioniert. Er hat keine Stellung dazu genommen. Obwohl es, wie ich eigentlich vermute, auf eine Legende, wahrscheinlich auf kein wahres Ereignis zurückzuführen ist. Nun, man würde vielleicht denken, dass er aufstehen würde und sagen würde, Leute, das ist doch Unsinn, was ihr da feiert. Lasst es doch. So ein Schmachen und so weiter. Also er hätte sich wirklich abfällig über dieses Fest äußern können, aber er hat das Fest nicht verteufelt, nicht schlecht geredet, zumindest lesen wir davon nichts. Er konzentrierte sich auf das Wesentliche, auf seine Person, auf seine Herkunft, wie wir in Johannes 10 gelesen haben. Damit will ich nicht sagen, dass die Geschichte von Jesus sich nicht so ereignet hat. Wenn ich Hanukka und Weihnachten miteinander vergleiche, will ich nicht sagen, dass die beiden ähnlich sind. Das, was in der Bibel über Jesu Geburt steht, ist Tatsache. Das, was in Bezug auf Hanukka geschehen sein soll, das weiß ich nicht. Alles, was in der Bibel steht, ist wahr, aber es gibt so manches, was im Zusammenhang mit Weihnachten nur auf Legenden basiert. Und manche Leute sagen, ach, dann sollten wir nicht Weihnachten feiern, weil so viele Märchen und Sagen und Bräuche nicht irgendwie mit der Realität zusammenhängen. Man muss aber das ganze Fest nicht wegen dieser Sachen über Bord werfen. Und dann, das Fest hat mit dem Anzünden von Lampen oder Kerzen, sprich Lichtern, zu tun. Auch wenn Jesus das wahre Licht ist, müsste man diese Lichter nicht schlecht reden. Anstatt dessen könnte man sie, die Lichter, die Lampen, gebrauchen, um auf das wahre Licht hinzuweisen. Auch hierzulande gibt es überall schöne Lichter. In manchen Gärten sind sie eher bescheiden, aber schön. Blau und fein, also klein. Und vielleicht nur an zwei Büschen vorne im Garten. Und geht man dann nach Alleringer's Leben, da ist ein Haus, das was zugedeckt ist von Lichtern. Also manche treiben es so und manche treiben es so. Wir könnten fast sagen auf die Spitze. Ich denke, wir machen es so eher hin zur Übertreibung mit den Lichtern bei uns zu Hause. Allerdings jetzt bei den Strompreisen schalten wir die Lichter nachts aus. Also nach einer gewissen Zeit. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und wir werden auch Bezug nehmen zu Johannes 8. Aber warum denn nicht dort anknüpfen, wo die Menschen sind und sie für das wahre Licht abholen, ohne die Lichter gleich auszupusten bzw. auszuschalten? Nun, bisschen Persönliches, wenn ihr es mir erlaubt, und wenn nicht, sage ich es trotzdem. Meine erste und eigentlich fast einzige Erfahrung mit Chanukka war im Kindergarten. Kindergarten ist die Vorstufe vor der ersten Klasse. Es ist nicht wie Kinderkrippe oder so, aber da hatte ich etwa um 1966 in Hammond, Indiana, in den USA, eine Klassenkameradin, Tracy Rotenberg, die, wie der Name schon andeutet, jüdisch war. Ich habe von diesem Ereignis nur zwei Dinge in Erinnerung, abgesehen von dem Mädchen, das ich noch in Erinnerung habe. Wir aßen Matzem, also das jüdische Brot, das ungesäuerte, und dann das Dreidelspiel. Schon gehört? Na, dann hört ihr jetzt. Nach Wikipedia ist ein Dreidel, Englisch ausgesprochen Dreidel, aber also ein Dreidel ist ein Kreisel mit vier Seiten. Heutzutage spielt man kaum mehr mit Kreiseln. Man zieht seine, nee, das ist was anderes. Okay, es handelt sich nicht, wie oft vermutet, um einen Gebetskreisel, sondern um ein traditionsreiches Spielzeug, das von europäisch-jüdischen Kindern während des achttägigen Lichterfestes Chanukka gedreht wird. Jede Seite des Dreidels zeigt einen anderen hebräischen Buchstaben. Nun, Gimel, He und Shin. Anstelle des Buchstabens Shin findet in Israel, also auch, ich habe vorhin von außerhalb Israel, aber anstatt von Shin, in Israel gibt es ein Pe. Und sie stehen für den Satz Nesgadol Hayacham oder Sham. Ein großes Wunder geschah dort. Aber in Israel redet man nicht von dort, sondern hier. Also ist es dann Nesgadol Hayapo. Ein großes Wunder geschah hier. Der Legende nach geht das Spiel auf das, zweite Jahrhundert vor Christus zurück. Angeblich wurde von den Seleukiden, das sind Syrer, die nachdem Alexander der Große früh gestorben war, er war jung, sein Reich wurde aufgeteilt. Und es gab die Ptolemäer, das sind im Süden, aus der Perspektive von Israel, also auch Ägypten. Und dann gab es die Seleukiden und sie hatten ein großes Reich, ich würde sagen, in dem Zweistromgebiet im Norden Israels quasi und darüber hinaus. Und die Seleukiden verboten den Juden, das Gesetz Mose, das Torah, zu lehren und zu erlernen. Dies konnte mit Gefängnis oder sogar Tod bestraft werden. Die gläubig gebliebenen Juden hielten ihre Kinder trotz des Verbotes zum Studium der religiösen Traditionen an. Tauchten syrische Patrouillen, wie sagt man, Soldaten, sagen wir es so, okay? Patrouillen. Ich üb's diese Woche zu Hause, aber ich werde nächste Woche das nicht zu sagen versuchen. Aber also diese syrischen Soldaten kamen dann plötzlich in die Häuser und da sollten die Kinder schnell den Dreidel zur Hand genommen haben und so getan, als spielten sie damit. Man hätte die Kinder immer nur beim Spielen vorgefunden, hieß es. Aber laut Wikipedia ist dies aber nur eine Legende. Der Dreidel sei wesentlich jünger. Im Dreidel lebe lediglich ein deutsches Kinderspiel aus dem 16. Jahrhundert fort. Den Kreisel nannte man damals Toton und er trug nicht hebräische, sondern lateinische Buchstaben. Also, ich weiß nicht. Ich lebte damals nicht. Und selbst manches, was ich erlebt habe in meinem Leben, habe ich auch vergessen. Also bitte fragt mich nicht. Aber das Spiel, das die Kinder der Legende nach damals mit dem Dreidel spielten, wird auch heute noch zu Chanukka zumeist um Süßigkeiten gespielt. Manchmal auch um Geld. Die Spieler drehen reihum den Dreidel und die Seite, welche nach oben zeigt, gibt den Gewinn an. Und die jiddische Sprache ist der deutschen Sprache ähnlich, also werdet ihr die Bezüge erkennen können. Der Buchstabe Nun, N, wenn er nach oben zeigt, ist das Nichts. Man gewinnt nichts und man verliert nichts. Kommt ein Gimmel, ein G zum Vorschein, räumt man alles bzw. ganz auf. Ganz fängt mit G an. Also das wusstet ihr, aber das wollte ich nur verdeutlichen. Aber um das Spiel fortzusetzen, legt jeder Spieler ein Stück in den Pott. Kommt ein He vor, dann bekommt man die Hälfte. Okay, Hälfte. Oder wenn es ohnehin nur noch ein Stück gegeben hat, muss mancherorts jeder eines nachlegen. Und zeigt Shin, S-C-H, die Buchstaben nach oben, dann heißt es Stell ein. Man muss ein Stück in die Kasse legen. Wer nichts mehr in die Kasse legen kann, scheidet aus. Kriegt keine Bonbons mehr. Vielleicht kennt man das hier als Nimm-Gib-Kreiselspiel. Aber Chanukka ist aber nicht nur ein Fest für die Kinder, sondern auch für die Familien. Und ich weiß, hier gibt es nicht so viele Juden. Ich habe ein paar kennengelernt und war Gast in einer jüdischen Familie vor einigen Jahren hier in Magdeburg. Solltet ihr das Vorrecht bekommen, dann hoffe ich, dass ihr schon einiges dazu gelernt habt und noch lernt, bevor ich dann hier Schluss mache. Denn diese Information zu wissen könnte uns helfen, bei einer jüdischen Familie nicht unbedingt bei Null anfangen zu müssen. Und wie immer nehme ich Bezug auf Quellen, denn ich muss sagen, ein Expert auf diesem Gebiet bin ich wirklich nicht. Aber Chanukka dauert 8 Tage. Es fängt heute Abend an, am 18.12. und es wird am Montag, dem 26. Dezember, am Abend beendet. In diesem Jahr, nicht in jedem. Gefeiert wird aber nur kurz am Morgen, wie für uns die Kinder am Nikolaustag. Und dann vor allem ausgiebig am Abend. Denn das Lichterfest gehört zu den jüdischen Halbfeiertagen. Dafür gibt es in der Schule und am Arbeitsplatz kein Frei. In der Chanukka-Zeit besuchen am Morgen besonders viele Juden die Synagoge. Dort sprechen sie an diesen Tagen besondere Gebete und lesen oder hören die Tora-Abschnitte über die Einweihung der Stiftshütte, heißt es in diesem Artikel. Aber wie ich erklärt habe, eigentlich der Reinigung nach der Entweihung durch Antiochos Epiphanes. Okay, das war so um 150 vor Christus. Hab das jetzt nicht in diesem Absatz. Dann gehen die Kinder tagsüber zur Schule, die Erwachsene ihre Arbeit nach. Und erst am Abend isst man zusammen. Man zündet jeden Tag eine neue Lampe an. Deshalb gibt es also beim Menorah, bei der Lampe, Leuchter, Entschuldigung, im Tempel waren 7 Arme. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und in der Mitte der 7. Aber bei diesem sind es 9. 4 links, 4 rechts für die Tage des Festes. Für die Tage, die das knappe Öl wundersamerweise ausgereicht hat für 8 Tage und nicht nur für einen. Und in der Mitte gibt's dann den Diener. Der Diener ist das Licht, von dem, es kann eine Kerze sein, aber da kommt das Feuer her, von dem dann die anderen Arme angezündet werden. Ob das jetzt symbolisch vielleicht Jesus darstellen kann, weiß ich nicht, Aber er war gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben für alle. Johannes 1 sagt, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Übrigens spielt das Öl, also es ist ein Wunder des Öls, eine große Rolle, auch bei dem Essen. Sie essen da frittierte Speisen, die natürlich im Öl gekocht wurden oder was auch immer man frittiert wurde. Ihr merkt, dass ich kein Koch bin. Ach ja, und manchmal stellt man dann, die erste halbe Stunde, nachdem das weitere Licht angezündet wird, dürfte keiner zu Hause arbeiten. Danach aber kann man diese Lampe, diese Leuchter, ins Fenster setzen, um nach außen ein Zeugnis zu sein von der Freude und von dem Wunder, was ein bisschen waghalsig ist in manchen Kulturen, wo es nicht gerade populär ist, jüdisch zu sein. Ja, wie gesagt, Kartoffelpuffer, Pfannkuchen, Kreppe und andere in Öl gebratene oder frittierte Speisen werden da genossen, da das Öl ebenfalls an das Lichtwunder des zweiten Tempels erinnert. Okay, wisst ihr was? Obwohl es viele Informationen gibt zu der Zeit zwischen den Testamenten, zu dem Judas Machabäus und so weiter. Also seitenweise gibt es und ich habe schon aussortiert. Will ich aber, dass wir jetzt gegen Ende dieser Botschaft Johannes 8 aufschlagen. Johannes 8. Thomas hat bereits zu Jesaja 60, 1 und 2 Bezug genommen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein helles Licht gesehen und über das Volk ist ein helles Licht gekommen. Also der Herr Jesus Christus brach ein über dieses Volk. Er nahm auch auf diese Stelle in Bezug auf sich selbst Bezug. Im Kontrast zu der Legende von dem Öl. Und ohne auf meine Notizen zu zeigen, möchte ich nur sagen, dieser Antiochus, oder wie auch immer man das sagt, ausspricht, der war aus Syrien, aus dieser Dynastie, die Nachfolger war von Alexander dem Großen. Und er machte den Juden das Leben schwer. Und er stellte sogar im Tempel ein Götzenbild von Zeus auf und brachte unreine Tieropfer da oder ließ sie da opfern. Zum Beispiel Schweineblut, Schwein auf dem Altar im Tempel wurde Zeus geopfert. Nun, manche Leute gaben nach, und das waren Hellenisten, nicht alle Hellenisten, aber manche gaben nach und passten sich der Macht an. Andere waren darüber aufgebracht und sagten, hier nicht. Und es gab eine Familie, die Makkabäer, hasmonische Priester, die rechtmäßigen Priester, also dieser Antiochus, der hat, wie damals Jerobeam, alle möglichen Menschen erlaubt, allen möglichen Menschen erlaubt, da Priester zu sein. Aber diese standen auf und kämpften gegen die Seleukiden und als sie dann nach 2 Jahren die Macht über den Tempel zurückeroberten, wollten sie loslegen mit der Einweihung, aber die feindliche Macht hatte alles zerstört, was sie vorfanden. darunter auch das heilige Öl. Nicht jedes beliebige Öl durfte dort gebraucht werden, aber man fand einen Krug, einen Behälter mit heiligem Öl, versiegelt mit dem Siegel des Priesters. Das sollte aber, das könnte eigentlich nur für einen Tag ausreichen. Nur anderes Öl hat es gegeben, aber das musste hergestellt werden. Und gerade in der Zeit, weil es gerade Krieg gegeben hat, waren alle Männer unrein. Sie hatten sich verunreinigt durch das Blut des Feindes, durch Leichen und so weiter. Sie waren alle auf weitere 7 Tage unrein. Konnten also nicht und wollten nicht. Wie wäre das anders, wenn Gott unreines Öl opfern würde in den Leuchtern? Oder ob ein heidnischer König oder General unreines Blut dort auf dem Altar einem fremden Gott opfern würde. Sie wollten es ganz genau nehmen mit den Vorsätzen Gottes. Und unter diesen Umständen soll das Öl wunderbar gereicht haben für alle notwendigen Tage. Das ist eine Legende, wurde erst lange nach dem eigentlichen Ereignis unter den Juden aus einer Quelle verbreitet, wie gesagt, in diesem einen jüdischen Buch. Dagegen aber sind die Ereignisse in Bezug auf den Herrn Jesus Christus wahr und bestens belegt. Ich will an dieser Stelle jetzt aus Johannes 8 die Verse 12 bis 20 vorlesen. Johannes 8, 12 bis 20. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, übrigens die Pharisäer und die Sadduzäer, das waren Menschengruppieren, Sekten könnten wir sagen im Judentum, die während dieser Zeit zwischen den Testamenten entstanden sind. Die findet man nicht im Alten Testament, aber erst im Neuen. Die Pharisäer sagten zu Jesus: Du legst von dir selbst Zeugnis ab. Dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Aber auch wenn ich richte, so ist mein Gericht wahrhaftig. Denn ich bin nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Es steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Ihr wisst ja, in 5. Mose 17 und wieder in Kapitel 19, kein Mensch durfte hingerichtet werden aufgrund des Zeugnisses einer einzigen Person. Es mussten immer 2 oder 3 im Munde 2 oder 3 Zeugen sein. Also heißt es, in eurem Gesetz steht geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Ich bin es, der ich von mir selbst Zeugnis gebe. Und der Vater, der mich gesandt hat, gibt auch Zeugnis von mir. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Vater? Nun, der Josef, sein Stiefvater, also legal sein Vater gewesen, als Adoptivvater könnte man fast sagen, war wahrscheinlich mittlerweile verstorben. Und das hat vielleicht den Herrn Jesus Christus geschmerzt. Aber ich denke, vielmehr war das eine Unterstellung, dass er unehelich war, wegen der Jungfrauengeburt. was manche für eine Legende halten würden. Aber das steht explizit in der Schrift und ist wahr. Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Merkt, sie hätten seinen Vater jetzt noch kennen können. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Und er meinte nicht den Josef. Er meinte den Vater im Himmel, wie er in dem Vater unser betete, unser Vater, der du bist im Himmel. Diese Worte redete Jesus jetzt nicht wo er in Johannes 10 war, sondern hier heißt es bei dem Opferkasten, als er im Tempel lehrte und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Okay, heute habe ich vieles aus den Bräuchen, aus der Geschichte, aus dem Judentum hervorgehoben. Und das ist das einzige Winterfest, das in der Bibel vorkommt, in Johannes 10, 22 und 23. Und der Herr Jesus Christus war zugegen in Jerusalem während dieses Festes, hat keine Stellung dazu genommen. Das heißt auch nicht, dass er es unbedingt gefeiert hat, aber wissen wir nicht. Aber die Leute umzingelten ihn und er erzählte von seiner Identität und seiner Herkunft. Und das ist das, was wir auch während dieser Weihnachtszeit besonders hervorheben wollen. Die Identität des Kindes in der Krippe und die Herkunft des Kindes in der Krippe. Und dann, weil das Wunder des Öls oder der Leuchter, der Lichter ist, Hanukkah, das geschehen sein sollte bei der Einweihung, Hanukkah, des zweiten Tempels, nachdem er verunreinigt wurde, entweiht wurde, wollte ich dieses mit dem Licht hervorheben. Denn Jesus sagte, ich bin das Licht, das wahre Licht. Kennst du das Licht? Wer freut sich nicht in der dunklen Jahreszeit über eine Kerze oder über schöne Lichter? Manche lieben es, wenn die Lichter weiß sind. Wir haben farbige. Aber wir freuen uns über die Lichter. Ich jedenfalls. Ich mich jedenfalls. Aber wisst ihr, das wäre alle Schein. Das wäre alles Trug, wenn ich nicht das wahre Licht, das aus dem Himmel herabgekommen ist, kennen würde. Ich danke dem Herrn, dass er sich zu erkennen gegeben hat. Und als ich das Licht in mir aufgenommen habe, bekam ich auch das Leben. Denn in ihm war Licht und das Licht war das Leben. Und also umgekehrt, das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Ich habe den Herrn Jesus Christus in mir. Und du? Hast du ihn in dir aufgenommen? Oder ist es noch in deinem Herzen und in deinem Leben perspektivlos, perspektivenlos und dunkel, finster sogar? Ich klickte ein Video an und der Mann in der Kanzel nannte Gott Mutter. Also mein Kiefer war, ich denke, 2 Minuten lang nur so. Da habe ich gedacht, Brad, du siehst dumm aus. Aber hey, es war früh in der Morgen, niemand hat mir zugeguckt, jetzt erzähle ich offen davon. Aber das ist Finsternis. Also Gott hat uns die Wahrheit gesagt und du kannst nicht so umgehen mit der Wahrheit, wie du willst. Und sie so hindrehen, wie du willst. Nein, kehre dich um zum Licht, zur Wahrheit. Jesus ist das Leben und also der Weg und das Licht, also der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also ich habe viele Gedanken, die gleichzeitig in meinem Kopf herumschwirren, aber auf jeden Fall, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er ist das Licht und das Leben und das wahre Brot und so viel mehr. Und wenn du ihn nicht hast, ist es egal, wie viel du zur Bescherung, zu Weihnachten bekommst, du gehst arm aus. Mehr als arm, du gehst verschuldet aus. Und viele sind verschuldet in dieser Zeit, aber ich meine moralisch verschuldet. Möge Gott dir helfen und mögest du das tun, was du kannst, um dich hin zum Licht umzukehren. Lasst uns beten. Herr, wir bitten für dein Volk, dass an manch eine Legende glaubt, aber es gibt irgendetwas Schönes dabei. Und doch haben sie das Allerschönste verpasst. Und heute, als wir den Frost gesehen haben und die schönen Bäume und die Kristallen, die sich in den vorigen Tag geformt haben, musste ich daran denken, alle die Schönheit Himmels und der Erde ist verfasst in dir allein. Wir danken dir, dass du durchaus schön bist. Und wir bitten, dass viele zu der Schönheit, die du bist, hinfinden. Amen.